ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Gesa Ufer.
Hallo und herzlich willkommen.
Ihr habt einen Monsterfilm geschrieben?
Kaiju.
Sehr gut. Und was nimmt ihr als Monster?
Aha. Und da sind sie wieder. Die niedlichen Minions sind zurück auf der Leinwand. Und das zum fünften Mal. Die gelben Chaoten verschlägt es dieses Mal ins Hollywood der 1920er Jahre. Dort werden sie als Stummfilmstars gefeiert. Ein charmanter Streifzug durch die frühe Kinogeschichte und ein haarsträubendes Abenteuer für den gemeinsamen Familienausflug ins Kino. Was sich in dieser Woche sonst noch in den Kinos tut, das hören Sie in den kommenden zwei Stunden. Schauplatz New York. In The Piano Tuner entdeckt der titelgebende Held die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten seines absoluten Gehörs. Und er wird zum Meisterdieb. Wir stellen Ihnen diesen Film vor.
Hast du das absolute Gehör?
Ja.
Was ist das?
E. G. C. As. S. B.
Schließ die Augen, du schummelst.
Und wir gehen der Frage nach, warum ein Regisseur in Zeiten der digitalen Technik einen Film auf einem Handy mit Fotofunktion der ersten Generation dreht. Wir finden jedenfalls, dass das Ergebnis sich mehr als sehen lässt. Dry Leaf von Alexandre Koberice ist ein versponnenes Werk mit Musik, die an die Zeit erinnert, als die Bilder laufen lernten. Sie hören es auch in dieser 12 Uhr Mittagssendung, präsentiert sich das Kino in seiner ganzen Bandbreite. Viel Spaß beim Zuhören. Schlechter hören, das tun wir im Alter wohl so gut wie alle, aber dass jemand zu gut hört, das kommt selten vor. Unter einer Überempfindlichkeit für Geräusche leidet aber der Held des Films The Piano Tuner von Daniel Roher. Gespielt wird er von Leo Woodall, zuletzt zu sehen in der Serie The White Lotus und in dem Nazi-Historienfilm Nürnberg. Und jetzt verkörpert Woodall einen Klavierstimmer in New York, und zwar einen auf kriminellen Abwegen. Über den Film spreche ich jetzt mit Katja Nikodemus. Hallo Katja.
Hallo Gesa.
Ja, mit dieser Überempfindlichkeit für Geräusche hat man es in New York ja ohnehin nicht leicht, aber dann ist der Filmheld auch noch Klavierstimmer. Wie passt das zusammen?
Ja, man fragt sich auch wirklich erst, was ist denn eigentlich mit diesem Typen los, der da mit Ohrenschützern rumläuft und dann sich ans Klavier setzt. Und gemeinsam mit seinem Ziehvater, übrigens gespielt von Dustin Hoffmann, gurkt eben dieser Nicky mit einem ollen Transporter durch New York und Umgebung. Und die beiden stimmen gemeinsam Klaviere und Flügel. Der Alte hat immer mal sein Hörgerät verlegt und deswegen machen sie es zusammen. Und oft stimmen sie dann auch Klaviere, die eigentlich nie benutzt werden, weil die nur als Deko bei reichen Leuten rumstehen. Das ist auch so ein kleiner politischer Seitenhieb in dem Film. Und dieser Nicky scheint den Beruf ein bisschen widerwillig oder muffelig auszuüben. Und wir erfahren dann, dass er mal ein vielversprechender Pianist war, dass er aber dann an dieser, du hast es schon gesagt, Geräuschüberempfindlichkeit erkrankt ist. Und dieses absolute Gehör, das verhilft ihm zu diesem Job des Klavierstimmens. Er kann einzelne Töne gut hören, wenn sie nicht allzu laut sind. Und er entdeckt noch einen weiteren Job oder eine weitere Berufung, nämlich durch Zufall trifft er bei einem Kunden auf Einbrecher und er stellt fest, dass er die Zahlenkombinationen von Safes knacken kann, indem er das Geräusch der einrastenden Rädchen entziffert oder erlauscht. Das ist ganz irre und eigentlich will er damit nur die Krankenhausrechnungen mit dem Geld für seinen Ziehvater bezahlen, aber irgendwie findet er es dann doch ganz cool, dass er das kann und wir finden es natürlich auch cool.
Ja, und den Kollegen dieses Klavierstimmers, seinen Vorgesetzten, den spielt Dustin Hoffmann. Also ja, eine wirkliche Legende des US-amerikanischen Kinos. Ich glaube, der ist inzwischen sowas wie 88 Jahre alt oder so. Wie spielen denn Hoffmann und Leo Woodall zusammen?
Also man sieht ja natürlich auch in jeder Hinsicht verschiedene Schauspielergenerationen. Also Hoffmann, der hat ja auch in Rain Man 1989 auch einen Menschen mit einer Beeinträchtigung verkörpert, eben einen Menschen mit Autismus. Und er ist ja schon eher ein schauspielender Schauspieler. Und auch hier in diesem Film, wenn er da als jüdisches New Yorker Urgestein über den Quecksilbergehalt von Thunfisch-Sandwiches schwadroniert, oder wenn er versucht, diesen introvertierten jungen Kollegen Nicky zu verkuppeln, was ihm übrigens auch gelingt, wie wir hier hören können.
Stell mich vor, ich weiß nicht, wie sie heißt.
Ich bin Ruthie.
Hallo Ruthie, ich bin Harry Horowitz. Du kannst Harry zu mir sagen. Sag nur nicht, es gibt nichts mehr zu futtern.
Hast du den Satz von meiner Oma geklaut?
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was geklaut. Das ist Nicky, mein Klavierstimmerlehrling. Er ist sowas wie mein Neffe, obwohl wir nicht verwandt sind. Und eins kann ich dir sagen, er ist noch zu haben.
Also Dustin Hoffmann, der gibt hier wirklich so genüsslich den liebenswerten Zampano. Und dieser junge Leo Woodall, der ist da wirklich so ein guter Counterpart mit einer eher zurückgenommenen Körperlichkeit, mit einer eher verhaltenen Sexiness. Eigentlich ist er fast schüchtern. Und ich hatte beim Anschauen von The Piano Tuner ein bisschen das Gefühl, einen jungen Schauspieler zu sehen, der vielleicht hier gerade als Star geboren wird und der vielleicht auch, wie Dustin Hoffmann, mal einen Oscar gewinnen könnte.
Wenn wir nochmal auf den Inhalt des Films zu sprechen kommen, diese Hellhörigkeit des Helden, wirkt sich die eigentlich auch auf die Machart des Films aus? Also gibt es da eine besondere Tonspur zum Beispiel?
Ja, ich finde schon. Also auch zu Beginn, wenn man kapiert hat, was los ist, dann zuckt man ständig zusammen. Also mir ging es jedenfalls so, wenn auf der Leinwand die Polizeisirenen von New York zu hören sind, man denkt, oh Gott, hoffentlich erreicht ihn das jetzt nicht mit aller Wucht. Oder bei Gesprächsfetzen auf der Straße oder wenn da eine Bohrmaschine im Nebenraum zu hören ist. Also man hört immer besser hin in diesem akustischen New York-Film. Und eigentlich wird auch die Liebesgeschichte so ein bisschen akustisch erzählt, weil dieser Nicky, der stimmt den Flügel einer Kompositionsstudentin. Und man hat beim Kennenlernen der beiden so das Gefühl, dass beide auch emotional andere Töne oder Untertöne hören und leben. Und natürlich ist es ganz spannend, Nicky dann beim Safe-Öffnen zuzuschauen und zuzuhören. Wird er da die richtige Kombination erlauschen? Wird er vollends auf die schiefe Bahn geraten in dieser, man kann sagen, kriminellen Kakophonie der Großstadt New York? Mhm. Und den Soundtrack oder das Sounddesign hat übrigens Johnny Burns gemacht. Der hat auch das Sounddesign von The Zone of Interest gemacht.
Ah.
Wo ja Auschwitz, ja genau, ne? Das wusste ich auch nicht, ich habe das gelesen, da wurde es mir klar, warum dann der Film auch so beeindruckend ist auf dieser Ebene, weil man diese Klasse des Handwerks einfach spürt.
Jetzt hat der Film ja ganz offensichtlich viele Ebenen, viele Themen. Kannst du sagen, was dich da am meisten beeindruckt hat?
Also ich fand die Krimi-Handlung schon einen guten Move, aber auch ein bisschen überfrachtet mit ein bisschen zu vielen Wendungen, die möchte ich ja gar nicht verraten. Aber die Grundidee und die Schauspieler, die sind so gut, dass man am liebsten, finde ich, nur das Leben, Lieben, Safe öffnen in dieser Großstadt New York hören und sehen würde. Und es ist einfach auch toll, dieses New York, das hier als Symphonie einer Großstadt ins Kino zurückkehrt. Man hat es ja länger nicht gesehen, New York-Film. Und eben diesen Klavierstimmer zu erleben, der sozusagen für uns alle, man kann sagen, die Verstimmung der Welt erlauscht.
Katja Nikodemus über The Piano Tuner, das Spielfilmdebüt des Kanadiers Daniel Roher mit Dustin Hoffmann und Leo Woodall in den Hauptrollen. Einem Leo Woodall, der, so sagt wenigstens Katja, noch zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Vielen Dank dir.
Gerne, Gesa.
Und hier kommt Grace Jones, I've Seen That Face Before. Auch wenn die Deutschen bekanntermaßen nicht mehr dabei sind, die Fußball-WM ist in vollem Gange. Das Kino kann dem Fußball auch durchaus etwas abgewinnen. Seit Donnerstag zum Beispiel mit dem Spielfilm Dry Leaf des Berliner Regisseurs Alexandre Kubaritze. Fußball scheint diesen Regisseur ohnehin nie ganz loszulassen. Sein vergangener Film Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, spielte ausgerechnet im WM-Jahr 1990 und lief im Wettbewerb der Berlinale. Für Dry Leaf ist Kubaritze im vergangenen Jahr beim Filmfest in Locarno ausgezeichnet worden. Das war die Premiere des Films. Und dafür, für diesen Film, ist er in seine Heimat Georgien zurückgekehrt, um eine, ja, man kann sagen, magische, fast surreale Welt entstehen zu lassen. Über Dry Leaf spreche ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Hallo Patrick.
Hallo Gesa.
Ja, ich sagte schon, Kubaritze ist fußballverrückt, aber wie sehr merkt man das Dry Leaf an?
Naja, allein schon der Titel ist eine Fußballreferenz. Dry Leaf bezieht sich auf eine Schusstechnik des brasilianischen Fußballers Didi, der das in den 50er und 60er Jahren entwickelt hat. Dabei hat er den Ball auf Umwegen und unberechenbar für den Torhüter wie ein fallendes Blatt im Wind in Richtung Tor geschossen. Und genauso unberechenbar, aber auch so elegant flatternd ist der Film von Corberice selbst geworden. Es ist ein Roadmovie über einen Vater, der seine Tochter sucht. Diese Tochter arbeitet als Reporterin für ein Magazin und war mit einem Fotografen unterwegs durch das georgische Hinterland, um dort verfallene und abgelegene und vergessene Fußballfelder zu dokumentieren. Aber jetzt ist sie verschwunden, sie kehrt nicht wieder heim. Und so setzt sich ihr alter Vater, übrigens mit einem unsichtbaren Freund der Tochter, in sein Auto und fährt los durch dieses wirklich sehr seltsame Georgien. Seltsam, weil wir es nur durch die Peripherie kennenlernen, durch Dörfer, Felder, Wiesen, Wälder. Und er probiert, diese Tochter zu finden, findet aber ein bisschen einen Ausschnitt aus dem Land selber. Und dabei erzählt der Film, glaube ich, auch etwas über zerrissene Familien, über andere Vorstellungen von Lebensentwürfen. Ich denke, da spielt schon eine wichtige Rolle, dass der Vater des Regisseurs den Film im Film des Vaters auch mitspielt. Oder Corberices Bruder, der die Filmmusik komponiert hat. Also wir haben da auch eine biografische Komponente. Aber im Grunde erzählt der Film ganz melancholisch über Verlust, über Familie und verpasste Lebenschancen.
Wir können ja mal hören, was der Regisseur selbst sagt über seine Hauptfigur und über seine Reise. Du hast mit ihm gesprochen.
Ich glaube, seine Suche ist einerseits wirklich nach ihr, aber auch nach dem Grund, warum, was ist passiert. Weil ich glaube, oft lebt man ein Leben und da passieren Sachen und erst dann versteht man rückwirkend, dass es vielleicht nicht alles in Ordnung war oder dass es vielleicht das Zeichen für etwas gab, die man nicht bemerkt hat.
Als Roadmovie blickt der Film also ins Innere der Figur, aber er zeigt auch, das hast du schon gesagt, das heutige Georgien. Was erzählt der Film denn über Georgien?
Na, ich würde nicht sagen, dass es ein eindeutiges Porträt des Landes ist, weil der Film halt sehr verträumt ist, sehr sensibel. Und mit diesem sensiblen Blick blicken wir auf das Hinterland dieses großen Landes auch, auf diese Fußballfelder, die der Vater da abfährt. Und er trifft ja Tiere und Menschen, die so durch die Zeit gerauscht scheinen. Ja? Also diese Fußballfelder, die werden auch zu so einem Ort der Erinnerung. Also Schauplätze von Kinderträumen, die Kinder, die dort spielen wollen, in den Stadien der Welt spielen. Aber sie wissen, sie werden sich wahrscheinlich nie aus diesem Dorf wegbewegen können. Gleichzeitig leben wir auch das Dorfleben in Georgien kennen. Ja? Also diese Fußballfelder fungieren auch so als Zentren des Gemeinschaftslebens. Und sie sind auch ein trauriger Blick auf diese postsowjetische Landschaft, die die Transformation vielleicht nicht ganz so gut erlebt hat. Wir sehen, wie diese ländlichen Strukturen auch erodieren, wie der Staat sich nicht um diese Felder kümmert. Und manchmal sind diese Fußballfelder am Abend auch so grüne Gräber unerfüllter Wünsche, könnte man sagen. Also es ist schon politisch gedacht, man kann das schon so verstehen. Aber Corberice hält das alles eben schön in der Schwebe. Er will sich nicht festlegen. Der Film funktioniert, glaube ich, eher als Seherfahrung. Mhm. Aber das macht er wunderbar, denn es gibt hier Momente von einfacher, aber auch überwältigender Schönheit.
Wenn wir über das Genre Roadmovie sprechen, dann lebt das ja von großen, überwältigenden Landschaften. Wie ist das im Falle hier von Dry Leaf?
Naja, das ist schon ganz speziell. Also erstmal müssen wir sagen, der Film dauert fast 3 Stunden. Mhm. Und über 3 Stunden lang hat Corberice diesen Film mit einem sehr alten Handy gedreht, in bewusst niedriger Auflösung. Also am Anfang sitzt man im Kino und sieht alles verschwommen und probiert mit dem Auge das so irgendwie scharf zu stellen, die Augen zusammenzukneifen. Aber irgendwann versteht man, das wird nicht besser, das ist schon so gedacht. Und dann ergibt man sich diesem Low-Resolution-Bilderrausch. Und ich finde, es ist unglaublich, was da entsteht. Man könnte das so Postimpressionismus vielleicht nennen. Also wenn die Sonne untergeht an einem See und die Strahlen wie so grobe Pinselstriche über der Leinwand die Bäume umrunden und das Bild in so ein reines Gelb-Orange tauchen oder Ziegen, die im halbhohen Gras verschwinden oder eine Mohnblume, die im Rahmen eines vergessenen Fußballtores im Wind hin und her wankt wie so ein Torhüter. Das sind so Momente von reiner Schönheit. Die haben mir teilweise den Atem geraubt. Sowas habe ich im Kino ehrlich gesagt lange nicht mehr gesehen. Und gleichzeitig unterstreicht dieser Stil auch die Emotionen des Films. Also diese Suche nach der Tochter bekommt etwas Metaphysisches. Man lernt, dass man mit Rückschlägen im Leben auch mit einem Lächeln umgehen kann. Das sind wirklich tolle, einzigartige Bilder, die diese Kinomeditation, so würde ich es vielleicht nennen, ausmachen.
Kinomeditation, sagst du, es klingt ja aber auch jetzt einfach mal ganz klar nach einem Experimentalfilm. Oder würdest du sagen, Corberice erzählt doch eigentlich eine klassische Geschichte?
Na, der Film funktioniert auf vielen Ebenen. Das macht ihn auch, glaube ich, so unglaublich neu und auch innovativ, denn es ist ein Experiment über unsere Wahrnehmung, nicht wahr? Also wir sind ja in einer Welt voller perfekten Bilder, KI oder nicht, Bilder, 4K-Kameras, 8K-UHD-Kameras, alles schärfer, größer, besser. Und da kommt halt so ein Berliner georgischer Regisseur und sagt, es geht auch anders. Wir müssen uns mal hinterfragen, was ist ein schönes Bild? Was ist ein gutes Bild? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und wenn man dann aus diesen 3 Stunden dann so in diese Welt entlassen wird, außerhalb des Kinos, sehen wir plötzlich Dinge anders. Ein Baum sieht anders aus. Wir suchen die Schönheit im Verschwommenen, im Ungefähren. Und das ist schon wirklich ein unglaubliches Experiment mit einem selber, mit unserem Sehen. Und das macht diesen schönen, nachdenklichen Film wirklich zu einem kleinen Meisterwerk.
Unser Filmkritiker Patrick Wilinski empfiehlt also dringend Dry Leaf des Berliner bzw. georgischen Regisseurs Alexandre Koberice. Vielen, vielen Dank, Patrick. Und ja, du hast uns große Lust gemacht, uns den anzuschauen.
Sehr gerne. Ciao.
Wir begeben uns jetzt direkt nach München. In der vergangenen Woche wurde dort nämlich das größte Sommerfilmfestival in Deutschland eröffnet. Zwischen den Filmen springen die Gäste und das Publikum gern auch mal eben so in die Isar, um sich dann wieder in die dunklen und angenehm klimatisierten Kinosäle zu begeben. Wer wissen will, wie es um das deutsche Kino bestellt ist, der sollte das dortige Programm unbedingt verfolgen. Traditionellerweise sind nämlich neue deutsche Produktionen an der Isar ein Schwerpunkt. Und was sich im deutschen Kino genau tut, darüber spreche ich jetzt mit der Festivalleitung. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit Julia Weigel und Christoph Gröner. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns, dabei zu sein.
Hallo, sehr schön, da zu sein.
Bevor wir unseren Blick auf die Leinwand richten, hätte ich noch mal eine ganz kleine Frage vorab. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr jedes Jahr zu einer Floßfahrt einladet. Wie darf ich mir das vorstellen? Was habe ich da verpasst in diesem Jahr?
Also tatsächlich war das in diesem Jahr enorm wichtig, denn unsere erste Festivalhälfte, oder sagen wir mal unser erstes Festivaldrittel, hatte ja einfach schlappe 37 Grad. Und deshalb haben wir schon vor vielen Jahren eingeführt, dass wir gemeinsam mit unseren Gästen und noch anderen Branchenvertretern und Vertreterinnen einfach einmal gemeinsam in die Isar hüpfen. Und es findet immer an unserem Festivaldienstag statt und ist tatsächlich eine ganz lockere, gemütliche bayouvarische Netzwerkveranstaltung, wo wir gemeinsam ins Wasser springen und internationale und deutsche Gäste miteinander verknüpfen.
Julia und Christoph, wenn wir jetzt nochmal doch auch zum deutschen Kino kommen, ich würde mal so ein paar Titel in den Raum stellen, in die Sonne schauen, Mascha Schelinski oder der Gewinner des Goldenen Bären, Gelbe Briefe, Ilka Çatak. Wir können doch, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass deutsche Produktionen seit einiger Zeit international wieder stärker wahrgenommen werden, oder? Und wenn man sich euer Programm nochmal so genauer anschaut, im Hinblick darauf, welche Filme das Potenzial hätten, international ganz groß rauszukommen, lässt sich da überhaupt schon mal so eine Art Prognose machen? Und wenn ja, welche Filme würdet ihr da eventuell noch nennen?
Wir sind natürlich immer sehr davon überzeugt, dass alle Filme, die wir auswählen, dieses Potenzial haben, denn dafür steht die Reihe Neues Deutsches Kino beim Filmfest München, dass wir genau dieses internationale Potenzial in allen Filmen sehen. Aber wir haben ja in diesem Jahr diesen glücklichen Zufall, dass wir 2 geteilte Weltpremieren feiern konnten, nämlich mit dem Filmfestival in Shanghai, und zwar mit dem Titel Die miserable Mutter und mit dem Titel Bärenjagen. Und die stehen jetzt in diesem Jahr schon mal erstmalig dafür, dass wir darin ein riesiges internationales Potenzial sehen, weil es schon gelebt wurde in Shanghai. Aber ein weiterer Titel, wo wir das auf jeden Fall auch sehen, ist Identity von Randa Chahut, der auch einfach an sich schon eine wunderbare Internationalität ausstrahlt.
Absolut. Ist das die Verfilmung von Mithu Sanyals Roman?
So ist es. Das ist die Verfilmung von Mithu Sanyals Roman. Sehr kongenial verfilmt, denn sehr performativ. Also in diesem Film, wie in anderen Filmen, werden durchaus schwerwiegende Themen in der Gesellschaft mit einer gewissen Leichtigkeit, einem unterhaltenen Drive gezeigt, aber ohne die Komplexität der Diskussion zu reduzieren. Es ist nur so, diesen Film, in diese Filme taucht man auch als Unterhaltungsfilme wahnsinnig gerne rein. Choreografiert wurde bei Identity zum Beispiel mit der Choreografin, die sonst die Filme von Yorgos Lanthimos gemacht hat. Also das ist international höchstes Niveau und das freut uns sehr. Und so geht es durch die ganze Reihe hindurch. Mir fällt nur noch ein Titel zum Beispiel ein, Schöne Seelen. Schöne Seelen ist mit Josef Harder und August Diehl besetzt und beide, das ist wirklich ein Versprechen, der Film kommt ja dann auch bald ins Kino, hat man so in den Rollen noch nicht gesehen. August Diehl als totaler Slacker, also es ist ein, es gibt eine wirklich große Bandbreite im Programm.
Apropos Bandbreite, das ist das eine, aber gibt es andererseits auch möglicherweise doch sowas wie typische Journalistenfrage, rote Fäden?
Das ist tatsächlich für uns immer die schwierigste Frage überhaupt, weil wir natürlich am Ende des Tages immer jeden Film, jede Produktion, jedes Werk für sich einzeln betrachten. Aber tatsächlich ist es so, dass sich unterschiedliche Schwerpunkte in unserer diesjährigen Selektion auf jeden Fall herauskristallisiert haben. Das ist auf jeden Fall das Thema Mutterschaft.
Ja.
Das durchzieht sich durch mehrere Filme und unterschiedliche Generationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da merken wir schon, wir haben in der Verteilung der Filme auch sehr viele Filme von Regisseurinnen, dass auf einmal weibliche Protagonistinnen einfach in den Fokus gekommen sind. Und es freut uns in der diesjährigen Selektion enorm, würde ich sagen. Das ist so ein Thema, das sich schon mal herauskristallisiert.
Und das andere Thema ist ein ewiges Thema, das liebe Thema Geld und die Verteilung von Besitz und Reichtum in der Gesellschaft. Da gibt es einen Film wie Erinnerung eines Waldes, sehr schön von Katharina Rabel, hier lokal produziert, aber eine deutsch-österreichische Koproduktion, wo eine junge Frau, die auf dem Land aufgewachsen ist, dazwischen zerrissen ist, eine akademische Karriere voranzutreiben und gleichzeitig damit konfrontiert zu werden, dass sie sich um den Wald der Familie künftig kümmern muss. Und diese Zerrissenheit, wo gehöre ich hin, was sind meine ökonomischen Grundlagen, die gibt es immer wieder. Das sind immer wieder spannende Filme zu spüren und das geht bis hin zu einer Komödie wie Bärenjagen, wo es im 19. Jahrhundert spielt, aber letztlich die Frage von Geld, von Vorteilnahme in der Gesellschaft auch nochmal als böse schwarze Komödie verhandelt wird.
Ja, wenn ich da wäre, ich würde mir unbedingt Die miserable Mutter anschauen. Ein surreales Musical über eine überforderte Mutter, also es klingt hervorragend. Julia Weigel und Christoph Gröner leiten gemeinsam das Münchner Filmfestival, das noch bis morgen läuft. Und ihr beiden, wenn ihr euch kuratorisch so gut ergänzt wie in diesem Interview, dann seid ihr ein echtes Dreamteam. Ich danke sehr herzlich.
Wir danken dir vielen, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank und ab ins Kino.
Tschüss. Und wir bleiben noch beim Münchner Filmfestival, wenigstens im Geiste. Dort nämlich hat auch der Film 23.000 Leben Premiere gefeiert. Da geht es um eine Freundesklicke, die ein altes Schiff für Seenotrettung von geflüchteten Menschen im Mittelmeer gekauft hat. Der Film basiert auf wahren Ereignissen. Seit Donnerstag läuft er in den Kinos. Gleich nach den Nachrichten sprechen wir hier bei Radio 1 mit dem Regisseur Markus Goller und dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg über 23.000 Leben. 12 Uhr mittags, das Filmmagazin hier auf Radio 1. Bevor wir auf den Film 23.000 Leben näher eingehen, der seit Donnerstag in den Kinos läuft, hier eine kurze Zusammenfassung der Handlung.
Berlin im Sommer 2015. Eine Gruppe junger Menschen sitzt in einer Kneipe bei einer Flasche Bier und diskutiert die politische Weltlage. Lukas will nicht mehr länger tatenlos zuschauen, wie unzählige Menschen im Mittelmeer auf der Flucht ertrinken. Und plötzlich ist da diese Idee.
Und ich frage mich, ob es nicht möglich wäre, ein Schiff zu kaufen, um den Menschen da unten zu helfen.
Ein Schiff kaufen?
Ja, das geht. Im Internet gibt's ganz viele.
23.000 Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Der Initiative Jugend rettet, die 2016 bis 2017 geschätzte 23.000 Menschen aus Seenot gerettet hat. Der Film zeichnet nach, wie alles anfing. Den Riesentatendrang am Anfang, Flugblatt- und Crowdfunding-Aktionen und dann schließlich den ersten großen Erfolg. Ein zum Rettungsboot umgebauter Fischtrawler, vollgepackt mit Idealismus und ärztlicher Versorgung, sticht in See.
Yes.
What's your name?
Lamin.
Lamin? My name is Lukas. That's Mauro and that's Wanda. We're gonna do this together now, okay?
Yes.
Is anyone injured?
No.
How many women and children are on board?
Doch schnell wird die anfängliche Euphorie mit der Realität konfrontiert. Die Retterinnen und Retter werden traumatisiert, stoßen an die politischen Grenzen. Die Küstenwache liefert nicht die nötige Unterstützung. Die Behörden blockieren die Zusammenarbeit. Schließlich wird das Rettungsboot von Italien beschlagnahmt.
Please, the war crew has to leave the ship. Now, come on, leave the ship.
We have done nothing wrong. There is no reason for us to leave the ship.
Aus Rettern werden Angeklagte. Ihnen wird Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen. Aus nächster Nähe vergegenwärtigt 23.000 Leben die Erfahrungen junger Menschen, die nichts anderes machen wollten, als Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
23.000 Leben ist eine Netflix-Produktion, die gerade in ausgewählten Kinos zu sehen ist. Ab dem 17. Juli läuft der Film dann auf dem Online-Portal selbst. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dem Regisseur Markus Goller und dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg zu sprechen. Die beiden sind seit langem ein eingespieltes Duo. Auf ihr Konto geht zum Beispiel das charmante, verlangsamte Roadmovie 25 Kilometer die Stunde. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Der Produzent Christopher Zwickler hat euch mit dem Dokumentarfilm Juventus von Michele Cinque quasi geködert. Im Zentrum steht die Organisation Jugend rettet. Was hat euch dazu bewogen, aus diesem dokumentarischen Material einen Spielfilm zu machen? Und was kann da die Fiktion an der Stelle leisten?
Der Dokumentarfilm, auf dem dieser Spielfilm basiert, der deckt nur einen ganz kleinen Teil von dieser Mission ab. Der erzählt zum Beispiel gar nicht, wie die überhaupt zu dem Schiff gekommen sind, wie die auf die Idee gekommen sind. Der erzählt im Prinzip die erste Mission. Er erzählt auch nicht das Ende, wie sie angeklagt wurden und wie die Geschichte ausgeht. Und wir hatten das Gefühl, dass ein Spielfilm A, das alles nochmal nachzeichnen kann und B, dieses Thema, was aus den Medien vollkommen verschwunden ist, wo man wirklich möchte, dass es wieder da ist, dass darüber geredet wird, dass klar ist, dass immer noch genauso viele Menschen im Mittelmeer sterben wie damals, das ist mit einem Spielfilm und besonders mit Netflix, wo hunderte Millionen die Möglichkeit haben, das anzuschauen, gibt es da eine Chance, auf das Thema aufmerksam zu machen, was ein Dokumentarfilm in dem Sinne nicht so kann.
Ich würde euch gerne mal fragen, Stichwort Netflix. Steht ihr eigentlich, wenn ihr für Netflix produziert, doch aber auch nochmal vor dem Problem, dass so ein Film auch schon zu Beginn wirklich funzen muss, dass er wirklich einschlagen muss, dass die ersten Einstellungen wirklich vielleicht nochmal mehr zünden als bei einem regulären Spielfilm, das sonst der Fall ist, einfach weil sonst die Leute wegseppen?
Das ist natürlich eine Wichtigkeit, damit die Leute eben nicht wegseppen, damit der Film tatsächlich geguckt wird, damit das Thema geguckt wird, damit die Geschichte aufgenommen wird und so. Und natürlich, da gibt es natürlich Regeln, wenn Zuschauerinnen zu tun hast, die Möglichkeit haben, wegzuseppen, dann musst du die Zuschauerinnen gleich von Anfang an fesseln und möglichst auch bei der Stange halten sozusagen. Und da gibt es natürlich filmische dann Regeln, das hat gar nichts mit Netflix im Speziellen, sondern grundsätzlich mit Streaming zu tun, die müssen wir dann einhalten und dann kriegt der Film natürlich schon auch so eine Farbe, absolut. Ne? Und das ist kein Roman, den man dann so langsam aufschlägt und so langsam in sich reinzieht, sondern man wird schon gleich gefüttert, nenne ich es jetzt mal so. Aber das ist natürlich klar und deswegen haben wir uns gerne darauf eingelassen und haben den Film entsprechend gestaltet. Und bei uns war es ganz wichtig, dass wir einen Film schaffen und dieses Thema an so viel wie möglich Menschen zugänglich zu machen und auch so offen, also von der Haltung her, dass jeder für sich selber entscheiden kann, wie er mit der Geschichte umgeht, was die Geschichte mit ihm macht. Ne? Das war ganz wichtig in der Herstellung, dass wir so vorgehen. Und was für uns auch noch ganz natürlich in dem Fall super wichtig war, das will ich schon auch hier gleich mal loswerden, ist, dass wir ja mit diesen wunderbaren Menschen erstmal, der Olli hat ganz viele Interviews gehalten, natürlich mit den richtigen Menschen. Und wir haben versucht, den ganzen Film von wirklich A bis Z super authentisch zu machen. Also so nah wie möglich, wie es dran war, auch emotional tatsächlich zu gestalten. Und das auch war natürlich eine ganz tolle Aufgabe, die aber sehr aufwendig und ganz in der Zusammenarbeit mit all diesen Menschen und dann, was eben auch beim Dreh natürlich extrem war, wir hatten fast ausschließlich auch Menschen, die tatsächlich diese Route und People on the Move und Geflüchtete waren, an Bord, dann, oh, die auch als Komparsen in Anführungszeichen gespielt haben. Die wurden richtig handgepickt und im Sinne von What's Your Story, und da gab es richtige Castings und ob die Leute auch überhaupt den wollen, nochmal in dieses Trauma reingeschmissen zu werden. Und wir hatten auch beim Drehen ganz viele Menschen, die sich gekümmert haben um diese Menschen wieder. Und so gab es eine wahnsinnig schöne Einheit und auch eine Wahrheit natürlich an der Stelle, in dem Moment, wo eine Szene gemacht wurde. Auch wenn wir die natürlich gedreht haben, ist es aber irgendwie dann schon sehr emotional dicht geworden, weil jeder irgendwie wusste, was es bedeutet.
Das war zum Beispiel auch in der Drehbuchentwicklung so, dass es keine Phase der Drehbuchentwicklung gab, an der nicht die echten Beteiligten von Jugend rettet mit dabei gewesen sind. Mhm. Die haben immer das Buch gelesen, die haben immer alles überprüft, haben gesagt, so würden wir das nicht sagen, so hätten wir das gemacht. Also das war immer im Abgleich, weil das war wirklich das Allerwichtigste für uns, dass wir denen gerecht werden und dass wir dem treu sind, was da damals tatsächlich passiert ist.
Also das höre ich wirklich mit großem Interesse, weil mich dieser Film sagenhaft berührt hat. Und vielleicht hat er mich auch deshalb so berührt, weil man all das ahnen kann, wenn man ihn sieht, weil er so authentisch ist. Jetzt ist Seenotrettung an sich ja schon wirklich eine Situation, ein totaler Ausnahmezustand. Da geht es immer um Leben und Tod. Aber wie schafft man es dann, genau diese Spannung zwischen Leben und Tod auch dramaturgisch so zu halten? Wie habt ihr das geschafft?
Erstmal ist es so, dass diese Missionen, die konnten wir zum Teil einfach sehen, weil der Dokumentarfilmer Michele Cinque mit dabei war. Und der hat eben nicht nur das Material für einen Dokumentarfilm gehabt, sondern also wirklich 50, 60 Stunden hat der Material von diesem Boot gehabt. Und das habe ich mir angeschaut und dann ist mir aufgefallen, dass das natürlich nicht immer nur schrecklich ist. Mhm. Das sind Menschen, die auf ein Boot gehen. Und eines der ersten Bilder, was ich da gesehen habe, ist, dass die von dem Boot ins Wasser gesprungen sind mit Salti und gespielt haben. Ich dachte, das ist ja unglaublich. Das ist sozusagen, man denkt gar nicht, dass sie in Seenotrettung sind, weil die natürlich diesen Druck, der auf sie herrscht, in irgendeiner Form auch immer wieder woanders hinbringen müssen. Und dann sind es einfach junge Leute, mhm, auch glücklich sind, dass sie was geschafft haben. Dann ist es so, dass manche Rettungen einfach unglaublich glatt gelaufen sind. Ganz toll, die haben die Leute geholt, waren auf dem Boot, die haben sich um die gekümmert, die haben die immer gefragt, das war immer ganz wichtig, die haben die sozusagen immer gefragt, wo sie herkommen. Es war immer, immer ganz entscheidend, sie sollten ihre Geschichte erzählen. Das haben wir auch in dem Film übernommen. Und plötzlich, einen Tag später, kommen die an ein Boot und da ist jemand gestorben. Und dieser Wechsel von eigentlich unglaublich tollen, schönen, berührenden Momenten und dann das, was dann die Realität ist, nämlich dass tatsächlich Menschen sterben, das war ein absoluter Ansatzpunkt für diesen Film, wo wir gesagt haben, diesen Wechsel, wo du sagst, dass es nicht immer gleich ist, dass immer was passiert. Ja. Dargestellt, aber eben auch wieder, weil uns das die Realität vorgegeben hat. Das haben wir sozusagen, das hätte ich mich gar nicht getraut zu erfinden. Das habe ich gesehen. Da gibt mir das echte Leben die Dramaturgie von dem Film vor. Und das war auch ein Geschenk und das habe ich in der Form so auch noch nie gehabt, dass mir das Leben eigentlich gesagt hat, wie ich diese Geschichte schreiben muss. Und meine Aufgabe war sehr, sehr stark, eher wie kuratieren, dass ich sage, okay, das möchte ich und das muss unbedingt drin sein und das muss drin sein und der Angriff der libyschen Milizen muss drin sein und die Identitären an der Tür muss drin sein. Das so zusammenzukriegen, dass es in einem Fluss, in eine homogene Geschichte geht, aber alles war immer echt.
23.000 Leben heißt der Film, über den wir hier sprechen, mit Regisseur Markus Goller und Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg. Gleich nach der Musik geht's weiter. David war das, Gus Gus aus Island. Sie hören 12 Uhr mittags hier bei Radio 1 und ich spreche mit dem Regisseur Markus Goller und dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg über ihren neuen Film 23.000 Leben. Jetzt hast du, Markus, vorhin auch schon erzählt, dass ihr so viele unterschiedliche Menschen wie möglich für diesen Film begeistern wolltet, auch so viele unterschiedliche Generationen wie möglich. Und ganz in diesem Sinne habt ihr ein Ensemble da versammelt aus auch unterschiedlichen Schauspielergenerationen. Also da ist Maria Drago, Argus, Luis Hofmann, da ist aber auch Ulrich Mattes, ein fulminanter Auftritt von Franka Potente, die ich zunächst überhaupt nicht erkannt habe. War euch schon beim Schreiben so ein bisschen klar, wer da für welche Besetzung in Frage kommen könnte?
Ich glaube, beim Schreiben, Olli, ne, ging es erstmal darum, diese Figuren alle zu greifen. Und wir mussten natürlich oder durften, oder wir haben das dann gemacht dramaturgisch, dass wir tatsächlich reale Figuren irgendwie zusammengezogen haben in eine Figur, also in Lukas, den der Luis Hofmann spielt. Da sind mehrere Menschen versammelt, so, ne? Und uns war nicht klar, sage ich jetzt mal so, in der ersten Entwicklung, da ging es darum, wir wollen authentisch sein, wir wollen emotional sein, wir müssen die Geschichte relativ tight erzählen, es soll aber irgendwie alles drin sein, man soll auch danach rausgehen und irgendwie mehr darüber wissen, wie das alles funktioniert, nicht nur bei der Seenotrettung, sondern eben auch dieses Ganze, in was die sich reinbegeben haben, auf der politischen Ebene tatsächlich und dann aber im Besonderen natürlich auf einer menschlich-emotionalen Ebene. Und das war dann eigentlich relativ klassisch, dass als wir dann soweit waren mit dem Buch, dass wir überlegt haben, okay, wer kann es spielen? Und dann geht es natürlich los und du überlegst, wer kann es so spielen? Und Luis war natürlich irgendwie relativ schnell irgendwie, wow, das wäre natürlich schon irgendwie cool, wenn der Luis, das wäre super, ne? Also Luis. Und dann haben wir dann ein Casting gemacht und so und tatsächlich hatte Luis Lust und das war dann auch irgendwie toll, wie man das dann zusammengefunden hat, schon im Casting eben auch. Das ist natürlich auch so ein Ding, wo du, also es ist ja eine Figur, also die emotional wahnsinnig viel mitmacht und wie kann man das irgendwie angehen und wie kann man den Film schon so gestalten, dass es irgendwie offen ist, dass man wirklich den Mensch dauernd sieht, der irgendwie versucht, Widerstände hat und also, dass man diese ganzen emotionale Reise sozusagen gut. Und das hat einen Luis einfach super interessiert und das war dann auch im Casting relativ schnell klar, dass wir beide glaubten, das funktioniert, das wird super. Und das war dann, das ist immer so der erste Vlog, die Hauptfigur und dann ging es irgendwie darum, wer könnte die seine Partnerin spielen und dann kam Maler ins Casting und Maler ist einfach ein Geschenk für die Menschheit, sage ich jetzt mal, weil die einfach so sparkling und so toll und so schön im Inneren ist. Und genau, und dann war Maler und dann kam Katharina. Dann kamen die Menschen irgendwie so ran. Wir haben ganz klassisch gecastet und Franka und Corinna und auch Uli, also Corinna Hafu, Franka Potente und Uli Mattes, die haben wir dann einfach gefragt, weil wir kennen. Also Franka dürften wir bei 25 km/h kennenlernen und haben einen ganz tollen Film mit Corinna auch gemacht und dachten einfach, hey, das wäre so toll, also lass mal probieren, ob die da mitmachen. Und die haben halt mitgemacht und das war ganz toll. Und so ist es irgendwie so zustande gekommen, dieses ganze Ding. Und wir sind natürlich mehr als dankbar, dass es jetzt auch so aufgegangen ist. Also dass das alles so gut zusammenpasst. Ja.
Mich hat auch so berührt, schon eine der ersten Szenen, wo nämlich diese Besatzung sich zusammenfindet und man diese sagenhaft begabten jungen Leute und ihren Idealismus erlebt. Und ich konnte leider auch doch nicht umhin, dass mich so ein sehr nostalgischer Impuls gepackt hat. Also ich glaube, wir feiern dieser Tage auch dieses 10 Jahre, wir packen das, dieses große Datum. Und ihr habt ja auch eingangs schon gesagt, also Fridays for Future, Sea-Watch von diesen Organisationen ist heute kaum noch die Rede. Wolltet ihr vielleicht auch dagegen so ein bisschen anfilmen?
Unbedingt. Also das ist auch tatsächlich so, dass als wir Netflix angegangen, approached haben mit diesem Projekt, war einer der allerwichtigsten Gründe, warum Netflix da sofort Interesse hatte, war, dass die beiden Chefs von Netflix, mit denen man da zu tun hat, Sascha und Lars, sich immediately daran erinnert haben, an diese Zeit, an die Rede von Angela Merkel, besonders auch, wie die Menschen in München angekommen sind und tatsächlich noch die Menschen haben, die unsere Bevölkerung am Bahnhof stand und applaudiert hat und ihnen Sachen gegeben hat. Und da war mal eine Stimmung in einem Land, dass man Menschen, denen es so, so, so viel schlechter geht und die wirklich Gründe haben, warum sie flüchten müssen, dass man denen geholfen hat. Und diese Stimmung, diese Aufbruchsstimmung, und das ist dein Gefühl, das ist fast schon nostalgisch, weil das überhaupt nicht mehr da ist. Es existiert praktisch gar nicht in der Bevölkerung. Aber das war der Moment, wo eigentlich Deutschland als Land unglaublich schön war und tolerant war. Und ich erinnere mich so extrem an diesen Sommer, dass wir alle das Gefühl hatten, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und schon ein Jahr später ist nichts mehr davon übrig gewesen. Ein Jahr später wollte eigentlich niemand mehr mit diesem Problem zu tun haben. Und heute ist es sogar noch schlimmer. Es findet einfach nicht mehr in den Medien statt. alle haben irgendwie genug davon, irgendwie soll dieses Problem weg sein, ohne dass wir draufschauen. Und diese Bandbreite darzustellen, wirklich zu zeigen, was das damals für ein Gefühl war, zu zeigen, mit was für einem Idealismus diese jungen Menschen losgegangen sind. Das war eins der großen Anliegen. Und das war auch so, dass das Netflix gesagt hat, und so gefühlt wollen sie eigentlich gerne, dass der Film startet. Also die entscheiden es dann nicht, aber es war dann so, dass sie das Gefühl hatten, wenn der Film so losgeht, mit diesem Gefühl von damals, und dann macht man diese Reise mit. Das war so ein Common Ground, haben wir alle das Gefühl gehabt, das würden wir gerne erzählen.
Also wir wollen natürlich auch mit dem Film einfach genau, also nochmal dran erinnern, so als so ein bisschen Appell an die Menschlichkeit, also einfach nochmal dran erinnern, dass wir, ich sag das mal, Menschen, und ich hoffe auch, dass der Film dazu anregt, dass man am Schluss einfach sitzt und miteinander spricht, wie wollen wir als Menschen miteinander umgehen? Was mache ich? Oder wie bin ich eigentlich? Und das fände ich ganz toll, wenn das passiert. Und die Premiere hat uns gezeigt, es passiert.
Das nebenbei bemerkt, fand ich auch eine der wirklich starken Szenen in diesem Film. Diese Szene nämlich wahrscheinlich auch vom Radio kommt, wie also die jungen Retter bei einem Radiointerview eingeladen werden und da schaltet sich also so ein klassischer Wutbürger in die Leitung und lässt aber trotzdem nicht mit sich reden. Also lädt seine Wut ab, auch auf eine, finde ich, dezidierte Weise. Man denkt nicht, man dreht nicht innerlich mit den Augen und denkt, wie habt ihr den unsympathisch gezeichnet, sondern das ist eigentlich sogar noch eine sympathische Figur, aber er tritt nicht in den Dialog ein. Und das fand ich auch eine der ganz starken Szenen.
Genau das war das Ziel. Wir haben immer gesagt, man muss dem auch in der Form Recht geben. Alles, was der sagt, denkt man, es ist auch legitim, dass der Angst davor hat, dass er Angst, dass sich eine Gesellschaft verändert. Der ist nie unsympathisch, der erzählt wirklich von seinen Ängsten und Sorgen, aber er will die Argumente nicht hören. Er will nicht hören, er will die andere Seite nicht hören. Und das ist das, was bei uns als Gesellschaft passiert ist, dass man dem anderen nicht mehr zuhört. Dafür steht die Szene.
In der Tat, ein sehr berührender Film, 23.000 Leben heißt er. Ab 17. Juli läuft er bei Netflix und ich habe gesprochen mit dem Regisseur Markus Goller und dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg. Vielen Dank euch.
Gerne.
Danke euch. Bitte anschauen.
So, und wir tauchen jetzt ab in die Filmgeschichte und zwar sehr, sehr tief. Es geht um die französische Nouvelle Vague, also die Neue Welle. Das war eine Bewegung, die Anfang der 60er Jahre das Kino revolutionierte. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, das sind nur einige Namen von Filmemachern, die mit den Traditionen und Konventionen des, wie sie es nannten, großväterlichen Kinos brechen wollten. Sie fanden das französische Nachkriegskino altbacken. Sie fanden es literarisch überladen, schlicht unfilmisch. Und deswegen zogen sie mit der Kamera auf die Straße und wollten das Lebensgefühl junger Menschen einfangen. Von der ersten Drehbuchzeile bis zum Final Cut sollte alles in der Hand des Filmautors liegen. Aber was folgte auf die Nouvelle Vague? Wie ging die nachfolgende Regiegeneration mit dem Erbe der Nouvelle Vague um? Genau das möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Anke Lewecke besprechen und die sitzt jetzt vor mir. Hallo Anke, grüß dich.
Hallo liebe Gisa.
Der Anlass ist ja eine Jean Eustache-Retrospektive im Berliner Kino Arsenal und in den nächsten 4 Wochen kann man nämlich dort das Schaffen des französischen Regisseurs entdecken. Der folgte unmittelbar auf die Nouvelle Vague. Anke, lass uns doch mal ganz kurz mit so ein paar biografischen Fakten loslegen. Wer war der Mann?
Naja, von seiner Herkunft war er ein Außenseiter. Also die meisten Regisseure der Nouvelle Vague kamen aus bürgerlichen, kleinbürgerlichen Verhältnissen. Eustache wiederum aus einer Arbeiterfamilie. Also der Vater war Maurer, die Mutter Näherin, wie dann auch die Filmmutter später in seinem Film Meine kleinen Geliebten. Und er selbst war gelernter Elektriker und Autodidakt in Sachen Film. Und wie die Regisseure der Nouvelle Vague saß er auch immer in der Pariser Kinemathek, hat sich da die Kinogeschichte reingezogen. Und die Nouvelle Vague-Regisseure haben doch alle Kritiken geschrieben, die legendäre Zeitung Cahiers du Cinéma. Und wie es der Zufall will, Eustache, damalige Frau, hat da als Sekretärin gearbeitet. Und deshalb ist er immer da hingegangen und hat dann mit allen groß rumdiskutiert, später dann beim französischen Fernsehen angefangen und dann so Low-Budget-Sachen gedreht insgesamt. Bevor seinem Freitod hat er eigentlich auch nur 12 Filme gedreht. Und sein erster abendfüllender Spielfilm war dann auch direkt mal 217 Minuten lang, die Mama und die Hure. Und insgesamt kann man sagen, vielleicht ist sein Schaffen sonderbarer, gewagter und etwas düsterer als das der Nouvelle Vague.
Mhm. Klingt hochinteressant und was für ein lustiger Zufall, dass er ja wirklich dann offenbar über diese Frau erstmal auch so ein bisschen an dieses Metier kam. Inwiefern hat denn das Schaffen der Nouvelle Vague, würdest du sagen, Jean Eustache Rückendeckung bei seiner Arbeit gegeben?
Nein, du hast es ja eben gesagt, die wollten mit den Konventionen brechen, das musste er ja alles gar nicht mehr. Mhm. Also er konnte einfach, ja, ich könnte es mal so sagen, loslegen und die Nouvelle Vague hat sich ja schon auch an der Kinogeschichte abgearbeitet. Also nimmst du Jean-Luc Godards Regiedebüt Außer Atem, da sieht man ja den Jean-Paul Belmondo so als Kleinganoven, der immer die Gesten von Humphrey Bogart imitiert, und die Matrix von Jean Eustache Schaffen ist eigentlich schon auch immer wieder die eigene Biografie gewesen, die er aber gar nicht nacherzählen wollte. Er wollte auch nicht das eigene Leben dramatisieren. Und er hat dann 1974 den Film gedreht, Meine kleinen Geliebten. Und da sieht er sich selbst als kleinen Jungen zu. Also es gibt da eine Szene, es geht um Daniel, der ist 13 Jahre alt, wird erst bei der Oma auf dem Lande groß, muss dann mit der Mama in die Stadt nach Narbonne. Und da gibt es die Tradition, dass man am Wochenende eben über die Promenade geht, weil so lernt man sich kennen. Und da geht Daniel drüber und Jean Eustache, der Regisseur, guckt den Daniel, also die Filmfigur, an, aber so wie, ich kann ja nicht helfen und du kannst mir auch nicht helfen. Also es ist alles so nackt, sondern es wird einfach so pur nochmal gezeigt. Und was ich auch so spannend an dem Film finde, der soziale Determinismus ist da so da. Also der weiß, wenn er dann in Narbonne ist, darf er nicht mehr auf die weiterführende Schule. Er muss dann einfach so Aushilfsjobs machen. Also es ist alles so nüchtern und realistisch. Und gleichzeitig gibt es so die spätsommerlichen Farben und den ersten Kuss. Und wie so erste Küsse sind, Gesa, man spürt nichts.
Oh, okay. Aber gibt es etwas, was du, also du hast ja schon sehr viel geschildert, aber was du bei diesen Filmen trotzdem sehr berührend findest? Also wenn man nichts spürt, ist das ja erstmal eine, ich möchte sagen, existenzielle Leere, aber offenbar berühren sie.
Ja, ich meine, der erste Kuss, gib mal zu, was da bei dir war. Also, nee, was mich wirklich berührt bei den Filmen, ist die Schonungslosigkeit eigentlich. Also sein wichtigstes Werk ist sicher Die Mama und die Hure aus dem Jahr 1973. Damit wurde er direkt gefeiert und da spielt Jean-Pierre Léo mit und er war ja so der jugendliche Revoluzer bei der Nouvelle Vague und hier redet er einfach nur noch. Also auf Worte folgen keine Taten mehr. Und das finde ich ganz interessant. Also der Film wurde 1973 gedreht, unmittelbar eigentlich nach der 1960er Bewegung, aber es passiert einfach gar nichts mehr. Und wenn du dir jetzt diesen Titel schon mal nimmst, Die Mama und die Hure, da sind wir doch auch wieder bei einer ganz klassischen Frauenaufteilung wie früher, ja. Die Frage ist, wo ist die sexuelle Revolution geblieben? Und dann ist der Film auch noch mit so statischen, langen Einstellungen gedreht. Also es gibt kein Entkommen mehr. Und ich finde das wirklich so konsequent. Und diese Fehlbarkeit der Figuren, damit kann man sich vielleicht, ich will nicht sagen, identifizieren, aber man kommt diesen Figuren so anders nahe, weil sie eben nicht so abgehoben sind, weil sie auch so ihre Fehler haben. Also gerade dieses rohe, nackte fasziniert mich.
Und wenn du jetzt mal so einen Film vielleicht benennen solltest, so Eustache für Anfänger oder einen Film, den man auf keinen Fall verpassen sollte, welcher wäre das?
Ja, jetzt kann ich erst mal mit der guten Nachricht kommen. Die Mama und die Hure und als auch meine kleine Geliebten kommen in 2 Wochen auch noch mal als Wiederaufführung in ganz Deutschland in die Kinos. Also kann man so ein bisschen links und rechts und vielleicht auch die nicht so bekannten Werke von Jean Eustache jetzt hier in Berlin sich anschauen. Und da würde ich vielleicht doch sein Regiedebüt mal nehmen. Also der Weihnachtsmann hat blaue Augen, auch wieder mit Jean-Pierre Léo. Und da spielt er eben so einen armen, Arbeitslosen, der unbedingt einen Doublecoat haben will, damit man seine schäbige Kleidung nicht mehr sehen kann. Spitze. Und dann ist er der Weihnachtsmann und freut sich, dass doch junge Frauen sich mit ihm fotografieren lassen wollen. Also den würde ich auf alle Fälle empfehlen. Und man sollte vielleicht auch zu einigen der Einführungen hingehen, weil da geht es dann auch immer darum, dieses autobiografische Schaffen von Eustache ist schon sehr nah an dem von Annie Ernaux. Und das kann man dann doch einiges erfahren, Gisa.
Anke Lewecke hat uns Lust gemacht, auf die große Jean-Eustache-Retrospektive zu sehen im Kino Arsenal. Und das finden Sie im Berliner Wedding. Tausend Dank dir.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.